Wir machen weiter mit dieser Predigtserie. Das letzte Mal haben wir vor 6 Wochen, glaube ich, haben wir das letzte Mal über das Thema geredet, wo der Jakob die Taufe hatte, weiss ich noch. Genau. Und gestern habe ich auch schon darüber geredet, nämlich im Unihockey. Fangen wir jetzt die Serie mit den 10 Geboten an. Und mich hat es noch gefreut oder erfreudig erstaunt, dass die Kinder und die Teenies doch eigentlich in allen Gruppen 7 von 10 Geboten können aufsagen oder sich daran erinnert haben. Das habe ich mega lässig gefunden. Ich habe ihnen gesagt, dass Gott uns nicht die Gebote gegeben hat, um uns irgendwie ärgern oder es beistellen, sondern vielmehr, dass er uns die Gebote gegeben hat, dass unser Leben miteinander und unser Leben mit ihm kann gelingen. Und heute fahren wir jetzt eben weiter, wenn es heisst, du sollst nicht töten. Ich weiss nicht, was das bei dir gerade auslöst. Vielleicht denkst du, ja, schön und gut, ja, es gehört dazu. Betrifft mich aber überhaupt nicht, das Gebot. Wegen mir könnte man gerade weitergehen. Gerade zum Nächsten überflitzen. Mit mir hat das wenig zu tun. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich werde auch nie jemanden umbringen, zumindest ist das meine Absicht. Also, lass uns zum Nächsten gehen. Kann ich verstehen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das Ganze so einfach ist es dann eben doch wieder nicht. Redet das Gebot denn wirklich nur vom physischen Mord und Totschlag? Nein. Der Heidelberger Katechismus hat Folgendes dazu geschrieben. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst und dass alles für ihn heimliches Töten ist. Es gibt also nicht nur das körperliche Töten, sondern auch das heimliche Töten. Und in dem 6. Gebot schützt Gott die Gemeinschaft und das Leben von jedem Einzelnen. Und allein Gott hat das Leben geschaffen und geschenkt. Und er ist allein an dem, der es wieder nehmen kann. Darum der letzte Punkt auf dieser Folie. Kein Mensch hat das Recht, das Leben von einem anderen oder von sich selber zu zerstören. Seit es Menschen gibt, haben Männer und Frauen immer wieder Steine in den Händen, Messer in den Händen, Bieli, Schwerter, Speer, Küchenmesser und sie setzen sie gegeneinander ein. Ob sie das aus Wut, Hass, Angst oder Eifersucht tun, das Ergebnis ist vielfach das Gleiche. Mord und Totschlag. Wir haben letztes Jahr am Allianz-Gottesdienst miteinander angeschaut oder Lukas Huber hat uns mit reingenommen, dort, wo der erste Mord stattgefunden hat. Schon im 4. Kapitel der Bibel. Buben von Adam und Eva. Zorn und Neid hat den Kain dazu getrieben, dass er seinen Bruder, den Abel, umgebracht hat. Ein Leben hat nachher außerhalb von dem Garten Eden, von dem Paradies stattgefunden und mit dieser Sünde ist auch der Tod in die Welt gekommen. Gott hat Menschen erschaffen und er allein hat das Recht zu entscheiden, wenn unsere Lebenstage vorbei sind. Wenn du diese Aussage heute deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen in deinem Umfeld rausposaunst, dann wirst du vielleicht sogar schon schräg angeschaut. Das kann doch nicht sein. Wir dürfen doch selber bestimmen, wenn ein Leben lebenswert ist oder wenn es zu Ende geht. In einer Zeit, in der wir alles selber können und wollen bestimmen, ist so eine Aussage eine Provokation, dass allein Gott das Recht zusteht, das Leben anzufangen und zu beenden. Aber wenn wir Gott immer mehr auf die Seite stellen, wenn wir immer mehr sagen, der hat nichts mit mir zu tun, der hat nichts mit uns zu tun, nichts mit uns als Gesellschaft zu tun, ja, dann müssen wir nicht uns wundern, wenn es ein entsprechende Ausmaß annimmt. Egal, ob das ein Kind im Mutterleib ist, das abgetrieben wird, oder über einen älteren Mensch, der am Ende von seinem Leben ist, am Ende von seiner Kräfte ist, sich entscheidet, selber aus dem Leben zu scheiden. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, laden wir auch einen gehörigen Druck auf all die Personengruppen auf. Zum Beispiel auf eine Frau, die ungewollt schwanger geworden ist. Man kann sie ja wegmachen. Oder für ältere Personen, die merken, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Oder ich bin nur noch eine Last für meine Angehörigen. Ich kann ja zu Exit gehen. Ein gehöriger Druck. Auch für das Pflegepersonal, auch für die Angehörigen. Und ich meinte, es ist eine unheimliche Arroganz, wenn wir Menschen meinen, wir dürfen oder sollen Gott spielen. Früher oder später werden wir nämlich auch da ernten, was wir gesät haben. Ihr seht also bei dem Thema, du sollst nicht töten, das ist eine riesige Kiste. Da fährt bei Abtreibung an, geht zu Rufmord, Suizid, Todesstrafe, Kriegsdienst, bis hin zu der Sterbehilfe, zu der Organspende, Embryonenforschung. Ich könnte noch ein paar andere Sachen aufzählen und ich verspreche dir heute, wir werden nicht jedes einzelne Thema heute anschneiden oder besprechen. Ich werde mich auf einige wenige konzentrieren. Wer mehr Hintergrundinfos zu diesem Thema will, dem möchte ich das Ethikbuch von Helmut Burkhardt empfehlen. Ein Dozent auf Kishona, den ich auch noch erleben durfte. Er schreibt in einer ganz feinen Art und Weise über die verschiedenen Gebote auch und sonstige ethische Themen. Wer Kurzfassung will davon, der kommt einfach in den Kurs von Christian Allensbach, der Anfang November anfängt, 8. November, ganz genau, fünfteilig. Er wird auch dort thematisieren, wie wir in unserer heutigen Welt gut und ethisch handeln können. Der erste Punkt, den wir miteinander anschauen wollen, oder der erste Titel, den ich gesetzt habe, ist «Wenn Worte töten». Mit Wort können wir vielleicht physisch niemanden umbringen. Aber wir treiben Menschen in die Hoffnungslosigkeit und in die Verzweiflung. Was gerade zum Beispiel in einem Kind ab, wenn sie in der Schule zu hören bekommt, dass es das Langsamste ist oder dass es das Blödeste ist. Treibt das das Kind zur Höchstleistung an? Oder bewirkt es nicht gerade das Gegenteil? Wenn es im heutigen Titel heisst, ich will nicht töten, ich will leben, dann beinhaltet das unter anderem auch, dass wir darauf achten, wie dass wir miteinander reden tun. Denn man kann Menschen auch mit Wort schaden, bis hin zu vernichten. Und nicht selten kann das auch nachher zu aggressiven Handlungen und Reaktionen führen. Jesus hat zu dem Thema Folgendes gesagt, genau, wir haben es schon eingeblendet. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Das gilt übrigens das Gleiche für die Schwester. Oder wer seinem Bruder oder Schwester sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Spätestens jetzt sind wir alle im Boot, meinte ich. Jesus sagt uns da, dass es mehr als einen Weg gibt, um jemanden zu töten oder umzubringen. Und ich glaube, heute würde er das Gleiche wieder sagen. Wir kommen ja wahrscheinlich nicht auf die Idee, eben wie Gabriele gesagt hat, dass irgendjemand von uns jemanden umgebracht hat oder Pistole auf jemanden gerichtet hat oder ein Messer. Nein, das sicher nicht. Aber wir können das Leben von anderen dennoch zerstören, indem wir unsere Mitmenschen verachten, sie beleidigen oder mit verletzenden Worten kränken tun. Oder wir stellen grundsätzlich ihren Wert infrage. Und in diesen Worten, wo der Matthäus da aufgeschrieben hat, überrascht Jesus eigentlich mit der Verwandtschaft zwischen der körperlichen und der verbalen Gewalt. Er setzt es gleich. Er hat da keine Skalierung drin. Er sagt nicht, physischer Mord ist viel schlimmer als verbaler Mord. Für uns könnte das sagen, ob du jetzt ein Messer gegen jemanden richtest oder hindurch schlecht redest über jemanden. Kommt aufs Gleiche raus. Oder wenn Pistolenkugeln hin und her fliegen, mit dem Ziel, den anderen umzubringen. Oder ob ich jetzt wieder mal eine spitze Zunge habe. Kommt aufs Gleiche raus. Warum ist das so? Weil das alles den Ursprung, den gleichen Ursprung hat. Der Ursprung in unserem Herz hinein. Und sie haben alle die gleiche Absicht, den anderen zu verletzen. Und ich will mich da gar nicht ausklammern. Überhaupt nicht. Auch ich neige manchmal dazu, über andere mich runterzuschauen, zum Beispiel. Oder Worte zu sagen, die ich im Nachhinein wieder bereue. Meistens passiert mir das in der Familie oder bei Menschen, die mir lieb sind. Dort, wo ich echt kann sein, dort, wo ich bin. Dort, wo ich keine Maske muss anhaben oder will anhaben. Wir müssen alle zugeben, dass wir viel zu oft in die Rolle von dem Mörder hineinschlüpfen tun. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir immer wieder darum beten, dass Gott uns jeden Tag neu verändert. Und den Hass in unserem Herz in Liebe verwandelt. Die Gewalt in Zärtlichkeit. Die Verleumdung in aufbauende Worte. Das darf und soll immer wieder unser Gebet sein. Bist du bereit, dein Herz dieser verändernden Kraft von Gott anzuheben? Bist du bereit, deine Hände für Zärtlichkeit, deine Worte zur Ermutigung und deine Mittel zum Wohl der Bedürftigen einzusetzen? Als Menschen sind wir nach Gottes Ebenbild erschaffen. Wir alle, du bist ein Meisterwerk von Gott. Du bist der kostbare Besitz, den er hat. Gott gibt uns so viel Wert und er gibt uns so viel Würde. Das sind unbestreitbare und wunderbare biblische Worte und Zusagen. Gott hat uns Menschen für wertvoll und kostbar und würdig erachtet und Wort über uns ausgesprochen. Und keine Krankheit, keine Behinderung kann uns die Würde wegnehmen. Wir bleiben bis zum letzten Atemzug Gottes geliebte und wertvolle Geschöpfe. Welches Recht haben wir, das Selbstwertgefühl, das jemand in diesem Mass hat, in dieser Überzeugung hat, mit diesem Hintergrund hat, zu zerstören, indem wir beleidigen, demütigen oder diskriminieren? Wir haben kein Recht dazu, irgendetwas davon zu machen, unter keinen Umständen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in dieser Hinsicht, eben gerade was Beleidigungen, schlecht übereinander reden, alle ein bisschen Dreck am Stecken haben. Wir alle stehen schuldig vor Gott und brauchen seine Vergebung. Immer wieder, auch da, jeden Tag von Neuem. Wenn wir Gott wirklich ehren möchten, dann sind wir gut beraten, auch das sechste Gebot ernst zu nehmen. Mit dem ganzen Umfang, was es beinhaltet. Der Jakobus schreibt im dritten Kapitel, wie wichtig das ist, respektive auf was wir besonders auch achten müssen. Nebst unserem Herz, das ich vorhin erwähnt habe. Genau da haben wir es. Seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt und unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Wir können also nicht eine Anbetungszeit haben, jetzt auf den Sonntag, morgen abgebrochen. Und nachher dann, wenn wir Begegnungskaffee haben oder nachher ein Käferli nehmen, einen Sirup, noch ein bisschen zusammenstehen und austauschen, dass wir nachher über die Band herziehen. Und sagen, du, heute legt es den Tönen aber auch nicht getroffen, gell? Oder über die Predigt abmachen und sagen, leck, Jimmy, du. Heute war wieder neu, Tiefflüger. Oder Technik. Gell? Hey, der Ton war heute wieder sowas von verrissen. Und dann verrissst du das Maul über diese Sachen, oder? Und vielleicht eine Stunde vorher dann hast du noch Gott in den schönsten Tönen gelobt. Meine lieben Freunde, das ist Heuchelei. Nichts anderes wie Heuchelei. Machen wir uns da auf den Weg, immer wieder darauf zu achten, wie das wir miteinander reden tun. Möchte ich den nächsten Punkt mit euch anschauen. Wie werde ich meine Wut auf die richtige Art und Weise los? Wie kann ich sie in eine gute Richtung lenken? Ein Mensch bringt in allen Regeln nicht einfach so jemand aus heiterem Himmel um. Meistens hat sich da etwas angesammelt, etwas angestaut. Verschiedene Situationen, Wut, Aggressionen. Und irgendwann, wie auf dem Bild auch, muss der Druck raus. Lupft es das Ventil? Und die Frage ist, welches Ventil wählt man denn? Das gleiche Prinzip gilt, wenn unsere Hand plötzlich ausrutscht. Oder wenn wir einfach darauf losschimpfen, wenn wir darauf losfluchen tun. Zuerst hat sich vielfach einfach Ärger, Wut und Hass angesammelt, wo irgendwo dann raus muss. Und bevor wir es merken, schiessen dann hasserfüllte, bittere Pfeile aus unserem Maul raus. Und vielleicht hast du auch schon so giftige Worte abbekommen oder schon geschossen. Oder unkontrollierte Handlungen hast du gemacht und sie tun dir im Nachhinein leid. Und du hast zu dir selber gesagt, das passiert mir nie mehr. In einer nächsten Situation findest du dich aber wieder in der gleichen Situation. Das Problem müssen wir also an den Wurzeln anpacken, das heisst an unserem Herz. Solange sich der Hass und der Zorn in uns befinden, wird er früher oder später aus uns rausfliessen. Auf die eine oder andere Art. Wenn wir die Gefühle nicht an uns Mitmenschen auslassen wollen, dann müssen wir sie und dürfen sie bei Gott abladen. Und zwar bei Gott abladen, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Nicht im Stil von, ich muss jetzt die vornehme Zurückhaltung üben und meine Worte ganz bedacht wählen, wenn ich mit Gott rede. Sondern da darf es auch mal ganz ehrlich zu und her gehen. Matthäus schreibt weiter, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Irgendwann werden die Gedanken zur Tat, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Überlegt mal, wer dir aktuell auf den Krieg geht oder wer dich ärgert. Oder über was, dass du ständig stänker bist. Ich glaube, wir alle sind schon auf 180 gewesen. Und wenn wir auf 180 sind, oder wenn ich auf 180 bin, dann kann es schon mal passieren, dass ich sage, ach, den bringe ich um. Oder ich könnte auf den Mond schiessen. Und nur einfach, ohne Retourbillett. Und vielleicht ist dein Ärger, dein Wut, dein Hass sogar begründet. Über die Person, die du schimpfst oder die Situation, dich tief verletzt. Und Gott leidet mit dir mit, auch in dieser Situation. Er möchte die Wunde in dir heilen. Und da gilt eben nicht der Satz, den wir vielfach sagen, Zeit heilt die Wunden. Das stimmt nicht. Die Wunde heilt nicht die Zeit. Wenn du nämlich Zorn, Bitterkeit, Unversöhntheit in dir innepaltest, dann wird es sich in deinem Herz irgendwie festkrallen, anwachsen und irgendwann kommt es raus. Ausser, du bittest Gott, dein Herz zu berühren, neu zu beflügeln, neu zu berühren lassen, Vergebung in Anspruch nehmen und die Bitterkeit und den Hass, die sich angestaut haben, bei ihm ablegen, bei ihm abgeben. Das dürfen wir. Und dann dürfen wir auch merken, wie unser Herz verändert wird. Wie es auf einmal gesunden darf. Wie es auf einmal wieder in der gleichen Situation sich anders verhaltet. Wenn ich nicht von Anfang an weg wieder am Fluchen bin wie ein Rohrspatz, sondern das Ganze ein bisschen gemächlicher angehen kann. Wenn meine Hand nicht ausrutscht, sondern ich zwei, dreimal durchschnaufen kann, das Gebet sprechen, ein schnelles. Und dann merke ich mal, Gott hat jetzt auch da geholfen. Wir müssen uns nicht rächen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott selber wird sich dafür einsetzen, dass du schlussendlich gerecht behandelt bist. Er hat nicht nur das Recht, über das Leben und den Tod zu entscheiden, er behaltet sich selber auch das Recht vor, andere für ihre ungerechten Taten zu bestrafen. Das heisst nicht, dass er all die ungerechten Taten, die dir geschehen, bestrafen wird, aber er hat das Recht und er kümmert sich darum. Wir dürfen es bei ihm abgeben. Und wenn du von so Rachegedanken vielleicht gepackt bist, lies mal einen Psalm durch. Und dort hat es die einen und anderen Psalmen, Rachepsalmen nennt man es auch, die uns überliefert sind, wo Menschen wirklich grundehrlich mit Gott reden tun. Und das sind dann nicht zimperliche Worte, da geht es dann richtig zu und her. Da schüttet der Beter seinen ganzen Hass bei Gott aus und überlässt am Ende Gott die Rache. Und auch der Paulus im Neuen Testament, im Kapitel 12, schreibt dazu Folgendes. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lassen wir unser Herz, und das ist der dritte Punkt, also von Gott, erneuern. Immer wieder erneuern. Hass, Wut und Wunde sind nicht der einzige Grund, warum wir morden oder schimpfen. Oft schlagen wir einfach nur den zu, weil wir die eigenen Fehler, die wir machen, nicht eingestehen oder uns davon ablenken wollen. Paradebeispiel dafür ist der König David. König David, wo er die schöne Bathsheba gesehen hat. Er hat sie zu sich geholt, hat mit ihr geschlafen und sie ist schwanger geworden. Bathsheba war nicht seine Ehefrau. Er hat gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat, hat sie unter der Decke lassen, hat den Ehemann eingeflogen, respektive von der Front zurück beordert, hat zweimal versucht, dass er heimgeht zu seiner Frau mit ihr schlaft, damit es nicht auffällt. Aber der Uriah, die treue und loyale Seele, der ist nicht heimgegangen zu seiner Bathsheba. Der hat draussen gepfuset, weil seine Kameraden an der Front auch draussen schlafen. Der David hat dann weiter überlegt, was er machen könnte. Hat ihn wieder an die Frontführer geschickt, mit dem Auftrag, an Joab, an Heerführer, ihn an die vorderste Front zu stellen, wo er sicher umkommt, was dann auch passiert ist. Und so ist der David nicht nur zum Ehebrecher geworden, sondern auch zum Mörder. Die Sache hat dann aber doch nicht funktioniert, es ist ein Licht gekommen. Gott hat zum Propheten Nathan geredet. Der Nathan hat nachher den David zur Rede gestellt. Und dann hat er gemerkt, was das Licht gekommen ist, dass es falsch ist und es hat ihm leid getan. Er hat um Vergebung gebeten, er hat gefastet. Das Kind ist auf die Welt gekommen, ist aber kurz nach der Geburt gerade wieder gestorben. Der David hat zugegeben, dass er schuldig geworden ist und er hat Gott darum gebeten, sein Herz zu erneuern. Und das können wir im Psalm 51 nachlesen. Das hat er dort verarbeitet. Und da heisst es, nachher, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig. Hab Erbarmen mit mir. Lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Schuld. Dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld und vergib mir all meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Hast du auch schon Fehler gemacht, die du im Nachhinein bereut hast? Hast du es auch versucht, unter den Teppich zu kehren? Oder vielleicht einer anderen Person anzuhängen? Sodass du fein raus gewesen bist? Auf jeden Fall hast du vielleicht gedacht. Denn das, was du gemacht hast, ist ebenfalls eine Art oder eine Form von Mord, nämlich Rufmord. Solange wir nicht ehrlich zu unseren eigenen Fehlern und Sünden stehen können, werden wir versuchen, das zu vertuschen. Sinngemäß können wir dem David sein Bußgebet auf unsere eigenen Situationen übertragen. Und wenn du möchtest, ich lese dir ein Gebet vor, wenn du möchtest, kannst du das Gebet mitbeten. Himmlischer Vater, ersetz den Hass in meinem Herz durch Liebe. Ersetz meinen Zorn durch Vergebung. Und ersetz meine Bitterkeit durch Barmherzigkeit. Heil die Wunden in meinem Herz, die mich aggressiv machen. Und mach mich ehrlich, damit ich meine Schuld nicht mehr auf andere abschiebe. Oder gar meine Mitmenschen mit meinen Worten töte. Gib mir ein neues, reines und gewaltfreies Herz, damit ich Worte kann reden, wo andere aufbauen. Amen. Kannst du nach all diesen Punkten sagen, dass dich das sechste Gebot nicht betrifft? Ich glaube es nicht. Wer selber verletzt ist, verletzt immer auch andere, haben wir gesehen. Darum will Gott deine Verletzung heilen, wenn du sie ihm überlässt. Der König David hat Gott inständig angefleht, ihm zu vergeben, ihm ein reines Herz zu schenken, einen neuen Geist. Und genau das wollen auch wir tun. Wir wollen Gott immer wieder darum bitten, den Hass in unserem Herz hinein durch Liebe zu ersetzen, die Arroganz durch Demut, Bitterkeit durch Annahme und Bosheit durch Verständnis. Wir brauchen das Herz, das frei ist von Gewalt. Und darum darf und soll unsere Bitte immer wieder heissen: Vater, vergib mir, mach mich rein, verändere und erneuere du mein Herz. Amen.